Goebbels und ich oder Die Reiter der Apokalypse. Ein Heimat- und Familienroman in Fortsetzungen von Katharina Kaumanns. Kapitel 8: Kinder. Es sprechen Katharina Kaumanns und Sam Gerst. Musik: Kirsten Lehmann. Anna Maria Ida Hermanns, geboren 13. Januar 1847, gestorben 24. Februar 1858. Anna Hermanns, geboren 22. Juni 1850, gestorben 15. Juli 1850. Anna Christina Hermanns, geboren 29. November 1851, gestorben 6. Januar 1853. Gertrud Hermanns, geboren 9. Februar 1854, gestorben 13. Juli 1855. Kind, Totgeburt, 21. Juni 1859. Anna Hermanns, geboren 26. Juli 1860, gestorben 1. Februar 1861. Meine Ururgroßmutter Maria Hages brachte zwischen 1844 und 1865 10 Kinder zur Welt, von denen nur 4 überlebten. Alle Mädchen starben meist schon im Kleinkindalter. Einzig die älteste Tochter wurde 11 Jahre alt. Nur die Söhne, mein Urgroßvater Johann und seine Brüder Martin Peter, Josef und Karl, erreichten das Erwachsenenalter und erlebten den Beginn des 20. Jahrhunderts. Möglicherweise ist die Zusammenstellung aber nicht einmal vollständig. Dass Maria mit 20 Jahren, noch unmündig, wie es hieß, den wesentlich älteren Nikolas heiratete, lässt durchaus vermuten, dass sie zu diesem Zeitpunkt schwanger war. Ehen wurden in dieser Zeit häufig erst dann geschlossen, wenn ein Kind unterwegs war. Auch, dass das erste dokumentierte Kind erst 2,5 Jahre nach der Eheschließung zur Welt kam, deutet darauf hin, dass es schon vorher mindestens eine Schwangerschaft gab, die wahrscheinlich mit einer Fehlgeburt endete. In den anderen Zweigen meiner Familie sah es ähnlich aus. Obwohl ich wusste, dass die Säuglings- und Kindersterblichkeit hoch war, kam das Elend, kam die Trauer, die die vielen toten Kinder in der Familie bedeutet haben müssen, bei meinen Recherchen plötzlich sehr nah an mich heran. Dass es zu dieser Zeit Normalität war, dass Kinder starben, bedeutet ja nicht, dass die Eltern, dass die Familien nicht trauerten, nicht vor allem bei längerer Krankheit des Kindes ihre eigene Hilflosigkeit, ihre Kinder nicht retten zu können, jeden Tag spürten. Vielleicht war ein gewisser Fatalismus weit verbreitet. Ich dachte oft an die Frauen in meiner Familie und daran, was es für sie bedeutet haben muss, ein Kind nach dem anderen zu verlieren, kaum dass sie es 9 Monate ausgetragen hatten. Der schon einmal zitierte Weber Martin Paulussen schreibt in seinem autobiografischen Text über Familiengründung, Kindes- und Muttertod:
Da lernte ich ein Mädchen kennen, welches mir sehr gefiel, mit Namen Luise Paulussen, von Pons gebürtig, welche auch 1866 meine Frau wurde. 67 wurde sie von einem Sohn entbunden, worauf wir stolz waren, und gaben ihm den Namen Heinrich, weil mein Vater so hieß, und der Junge gedieh auch gut und war unser aller Liebling. So lebten wir glücklich und zufrieden. 1869 schenkte meine Frau wiederum einem Jungen das Leben, welcher den Namen Karl Friedrich erhielt. Nun war unser Glück begründet. 2 Jungens nacheinander, darauf kann man stolz sein. Aber mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten. Es dauerte keine 3 Jahre mehr, so lag der Heinrich schon auf dem Friedhof. Eine tückische Krankheit hatte ihn in etlichen Tagen dahingerafft, nämlich der Scharlach, wo damals viele Kinder angestorben sind. Dies war das erste Leid, welches uns passierte. So verging die Zeit, und man schrieb die Jahreszahl 70. In den Jahren kam wieder ein Kind zur Welt, welches aber sehr schwach war, sowohl wie auch jetzt die Mutter war, und beide in demselben Jahr starben. Nun war ich allein mit meinem Söhnchen Karl.
In Mönchengladbach starben zwischen 1875 und 1880 19,7% aller Säuglinge im ersten Lebensjahr. Kinderkrankheiten, schlechte Lebensbedingungen, unzureichende medizinische Versorgung. Die Säuglings- und Kindersterblichkeit war in den Arbeiterfamilien besonders hoch. Die Sozialwissenschaftlerin Marie Bernays, über die in einem weiteren Kapitel noch zu sprechen sein wird und die zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine empirische Untersuchung über Arbeiterinnen und Arbeiter der Mönchengladbacher Aktienspinnerei durchführte, sah die Kindersterblichkeit als Maßstab für die, wie sie es nannte, Kulturhöhe des Haushalts an. Lebensstandard und Kinder- bzw. Säuglingssterblichkeit hingen gewiss zusammen. Da, wo die Frauen schon kurz nach der Geburt wieder in die Fabriken mussten, um die Familie durchzubringen, war die Sterblichkeit besonders hoch. Die Säuglinge wurden kurz nach der Geburt abgestillt und auf Flaschennahrung umgestellt. Ganz abgesehen davon, dass Tiermilch anders zusammengesetzt als Muttermilch und deshalb schwerer verdaulich ist, war die Milch oft ungenügend gekühlt und enthielt deshalb häufig gefährliche Keime. Diese führten zu Magen- und Darmerkrankungen, die insbesondere im Sommer zu zahllosen Todesfällen führten. Die überlebenswichtigen Abwehrstoffe, die Säuglinge mit der Muttermilch aufnehmen, fielen darüber hinaus weg, wodurch die Babys anfälliger wurden. Zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit wurde 1904 in Mönchengladbach eine Kindermilchanstalt eröffnet, wo Familien unentgeltlich oder gegen einen geringen Betrag gekühlte und einwandfreie Milch für die Säuglingsnahrung abonnieren konnten. Diese Milch wurde ihnen bereits portioniert vom städtischen Fuhrpark zugestellt. Im Jahr 1912-1913 war die Zahl der täglich abgegebenen Portionen Milch auf 136.583 Portionen angestiegen.
Während der Meister am Webstuhl sitzt, säubert sein Weib ihm die Kette von allen Knötchen und Unreinlichkeiten, und die Kinder sitzen auf einem Schemel vor dem Spulrade und lassen durch ihre Trittbewegung die Fäden von der großen Bobine auf die kleinen Spulen laufen, die in dem Schiffchen befestigt werden, mit welchem der Vater durch die Kettfäden schießt. Ihre Arbeitszeit ist eine sehr verschiedene. Je mehr Stühle im Webwinkel und je weniger Kinder, desto länger bleiben die Kleinen an die Arbeit gefesselt. Kinder von 5 Jahren sitzen dann in der unbequemsten Lage mit zusammengezogenen Beinen und gebückten Rücken in überfülltem Raum am Spulrade und versäumen darüber die Schule.
So beschrieb der Wirtschaftshistoriker und Nationalökonom Alfons Thun, der sich in seiner Untersuchung die Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter von 1879 intensiv mit der Baumwollindustrie in Gladbach und Reit beschäftigt, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Hausweber und ihrer Familien. Schon vor der sogenannten industriellen Revolution in der Hausweberei und Hausspinnerei sowie vor allem in den frühen Manufakturen und ersten Fabriken war Kinderarbeit selbstverständlich. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts und dem Aufkommen der bürgerlichen Familie als Idealbild gab es bei uns kein wirkliches Konzept von Kindheit. Kinderarbeit wurde als adäquates Mittel angesehen, die sogenannten niederen Klassen frühzeitig an harte Arbeit zu gewöhnen, Müßiggang und Herumlungern, vor allem Betteln und Stehlen durch arme und hungernde Kinder zu verhindern. Den Kindern wurde, so sahen es auch viele Pädagogen der Zeit, die Möglichkeit geboten, sich selbst zu ernähren. Schon im Heimgewerbe der Weber und Spinner waren die Kinder nicht selten vollbeschäftigt oder wurden von den Eltern in die Manufakturen und frühen Fabriken geschickt und trugen mit ihrer Arbeit entscheidend zum Überleben ihrer Familien bei. Das außer Haus verdiente Geld musste zu Hause als sogenanntes Kostgeld abgegeben werden. Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts kam es zu einem enormen Anstieg der Kinderarbeit, was vor allem der vorherrschenden Massenarmut als Folge des Industrialisierungsprozesses geschuldet war. Kann man für die bäuerliche oder hausindustrielle Kinderarbeit wegen des eher familiären Umfelds noch einen gewissen Kontrollmechanismus gegen Missbrauch und Ausbeutung annehmen, so fiel dieser weg, sobald die Kinder in den Fabriken arbeiteten. Bei der Fabrikarbeit fielen viele Tätigkeiten an, die weder Ausbildung noch Muskelkraft erforderten. Vor allem in den Spinnereien gab es viele Tätigkeiten, für die Kinder eingesetzt werden konnten. Die Beschäftigung von Kindern war für die Fabrikanten attraktiv, da ihnen der geringere Lohn, den Kinder bekamen, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil brachte.
In den Wollspinnereien war die Staubentwicklung noch die geringste, weil das Material geölt wurde. Am größten und am gefürchtetsten war sie in den Baumwollspinnereien. Man bedenke nur, dass die damaligen Wölfe, in welchen die Baumwolle durch rasche Umdrehung zerfasert und gereinigt wird, ohne Umhüllung und Abzugsventilation waren. Der ganze Raum war erfüllt von umherfliegenden Baumwollteilchen, und eine schwere Wolke von feinstem und ganz grobem Staub schwebte über den Arbeitern und drang in ihre Atmungsorgane ein. Der Lärm war so entsetzlich, dass kein Wort vernommen wurde.
So Alfons Thun über die Arbeitsbedingungen in den Spinnereien in der Frühphase der Industrialisierung. In diesen verpesteten Höhlen, wie er schrieb, arbeiteten zu einem nicht geringen Prozentsatz Kinder. Diejenigen Arbeiterkinder, die das Säuglingsalter überlebt hatten, wurden bis in die 1850er Jahre hinein oft schon mit 6 Jahren in die Fabriken geschickt. Kinderschutzbestimmungen, deren Einhaltung auch kontrolliert wurde, gab es zunächst nicht. Arbeitszeiten von 12 bis 15 Stunden sowie Nachtarbeit waren für Kinder ab dem 9. Lebensjahr bittere Normalität, bis erste regulative Beschränkungen versprachen. Die Kindersterblichkeit war nicht zuletzt wegen der Lebens- und Arbeitsbedingungen der in prekären Verhältnissen lebenden Bevölkerungsschichten hoch und trug wesentlich dazu bei, dass die Lebenserwartung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei unter 35 Jahren lag. Unter- und Mangelernährung, Kinderkrankheiten, Gewalt in der Familie und am Arbeitsplatz, Schlafmangel und Stress. Alle diese Faktoren trugen zum schlechten Allgemeinzustand der Fabrikkinder und der aus ihnen hervorgehenden Erwachsenen und zum frühen Tod vieler bei. Aus den vorhandenen Quellen geht hervor, dass die meisten meiner Vorfahren mindestens bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gar nicht oder kaum lesen und schreiben konnten. Zeit für Schulbesuch blieb angesichts der Vollbeschäftigung von Kindern, sei es im Haus, sei es in den Fabriken, selten. Erst 1839 wurde in Preußen das erste Regulativ zur Kinderarbeit erlassen, das zumindest auf dem Papier einen rudimentären Schutz für die jungen ArbeiterInnen versprach. Im Regulativ wurde zum einen Fabrikarbeit von Kindern unter 9 Jahren untersagt, zum anderen die tägliche Arbeitszeit auf 10 Stunden zwischen 5 Uhr morgens und 9 Uhr abends beschränkt. Nacht- und Sonntagsarbeit von Kindern wurde verboten. Besonders wichtig waren die Regelungen zum Schulbesuch. Ohne einen 3-jährigen Schulbesuch oder ein Zeugnis des Schulvorstands über Lese- und Schreibkompetenzen in der Muttersprache sollte unter 16-Jährigen die Arbeit in der Fabrik zukünftig untersagt sein. Gestattet wurde eine Ausnahme von dieser Regelung da, wo die Unternehmer Fabrikschulen einrichteten, die den Unterricht der Kinder sicherten. Die Einhaltung der Vorschriften sollte, zumindest in der Theorie, von den Bezirksregierungen regelmäßig überprüft werden. Das Gesetz ließ aber verschiedene Ausnahmen zugunsten der Fabrikanten zu, und auch Qualität und Dauer des Unterrichts in den Fabrikschulen wurde nicht streng kontrolliert. Die Bürgermeister waren durchweg unternehmerfreundlich eingestellt oder waren selbst Unternehmer. Das Argument der unbedingt zu erhaltenden Konkurrenzfähigkeit musste in jedem Fall ziehen, und die Kinder und Jugendlichen hatten keine Lobby.
Musik Schreiben der Spinnerei Lenzen und Beckenbach an den Reiterbürgermeister Johann David Büschkens vom 25. April 1842. Die an uns gestellte Aufforderung, uns über die Art und Weise zu erklären, wie die in unserer Spinnerei beschäftigten schulpflichtigen Kinder fernerhin unterrichtet werden sollen, beehren wir uns mit folgendem Vorschlag zu erledigen. Die Dauer der Arbeitszeit für Erwachsene ist 12 Stunden täglich. Die schulpflichtigen Kinder arbeiten während 10 Stunden täglich und sollen 2 Stunden unterrichtet werden. Zum Unterricht stellen wir einen geeigneten Lehrer, welcher die Kinder in 2 Abteilungen während 4 Stunden unterrichtet. Und zwar in der Weise, dass jedes Kind täglich 2 Stunden Unterricht erhält, wovon die Zeit abzunehmen, die dasselbe zu dem Religionsunterricht zu verwenden hat. Wir bezweifeln nicht, dass wir durch eine Einrichtung wie die vorgeschlagene dem Gesetz, welches verlangt, dass die Kinder ihre Muttersprache geläufig lesen und einen Anfang im Schreiben machen, vollkommen Genüge leisten und sind endlich überzeugt, dass die Kinder, die in unserer Spinnerei arbeiten, jedenfalls mehr lernen, als wenn sie im Hause ihrer Eltern bleiben, wo sie wenig oder gar nicht die Schule besuchen würden. Denn es ist euer Wohlgeboren bekannt, dass die Fabrikarbeiter zu der ärmeren Klasse der Bevölkerung hiesiger Gegend gehören und die Kinder wohl eher betteln, als in die Schule gehen würden, wenn sie nicht in den Fabriken Arbeit fänden. Die Schulstunden so festzustellen, dass sämtliche Kinder zu ein und derselben Zeit unterrichtet werden, halten wir für durchaus unausführbar, so gerne wir auch hierin den Forderungen des Herrn Schul- und Regierungsrates Altgeld nachkommen möchten. Wenn es nicht ganz unvereinbar mit der Einrichtung unserer Spinnerei, so wäre es zu töricht, dagegen zu opponieren. Wir geben indes euer Wohlgeboren zu bedenken, dass wenn alle Kinder sollen zusammen unterrichtet werden, wir gezwungen sind, die Arbeitsstunden sämtlicher Arbeiter auf 10 Stunden pro Tag zu reduzieren. Die Reduktion würde 1/6 der gewöhnlichen Arbeitszeit wegnehmen. Nehmen Sie nun hinzu, dass wir, da unsere Arbeiter teils zur katholischen, teils zur evangelischen Konfession gehören, an sämtlichen christlichen Feiertagen, nebenbei an allen Kirmessen und Märkten von Reit, Giesenkirchen und Odenkirchen, in dem unsere Arbeiter aus gedachten 3 Bürgermeistereien zusammengesetzt sind, die Arbeit einstellen müssen. So werden sie finden, was uns noch an Arbeitszeit übrig bleibt und wie die Leute von dem Lohn, den wir dann zahlen können, leben sollten. Hätten wir nur inländische Konkurrenz, so könnte man uns antworten, dass das Gleichgewicht zwischen der geringeren Produktion bei höheren Kosten und dem Wert des Produkts durch eine Erhöhung des Letzteren sich jedenfalls herstellen würde. Es ist aber sattsam bekannt, dass wir gegen eine ausländische Konkurrenz kämpfen, welche keiner Beschränkung ausgesetzt ist. Wir hoffen, die euer Wohlgeboren vorstehend mitgeteilten Motive werden hinreichen, eine hohe Regierung zu bestimmen, dem eingangs vorgeschlagenen Unterrichtsplan die Genehmigung zu gewähren. Mit aller Achtung, Lenzen und Beckenbach.
Trotz aller weiter vorhandenen Missstände kam es ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem steten Rückgang der Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren. Die Schulpflicht, die zum Leidwesen der Unternehmer nun wesentlich stärker kontrolliert wurde, trug nicht wenig zu dieser Entwicklung bei. Vor allem aber reduzierte die fortschreitende Mechanisierung den Bedarf an Kinderarbeitern. Waren in der Handmaschinenspinnerei 3 Kinder pro erwachsenem Spinner nötig, bedurften die ab den 1850er Jahren gegründeten mechanischen Spinnereien zunächst nur noch wenige, dann überhaupt keine Kinder mehr zu ihrem Betrieb. Damit verschwindet die Kinderarbeit aber keineswegs. Schätzungen gehen von mindestens 2 Millionen erwerbstätigen, schulpflichtigen Kindern zum Ende des 19. Jahrhunderts aus. Damit wären immer noch 25% aller schulpflichtigen Kinder erwerbstätig zu dieser Zeit gewesen. Die anteilsmäßig meisten Kinder arbeiteten dabei immer noch in Spinnereien und Webereien. Gertrud Kaumanns, geboren 8. Januar 1877, gestorben 9. Januar 1877. Heinrich Leo Kaumanns, geboren Juni 1879, gestorben 15. August 1879. Johann Xaverius Kaumanns, geboren November 1909, gestorben 6. Dezember 1909. Jakob Josef Kaumanns, geboren Januar 1915, gestorben 11. Dezember 1915. Robert Heinrich Kaumanns, geboren 1918, gestorben 14. Dezember 1920.